Die Geldmeisterin. Die Wochenshow mit Julia Kistner. Die Frage, die sich die Geldmeisterin diese Woche stellt: Wer setzt sich im House of Mouse bei der Hauptversammlung des Walt Disney Konzerns durch? CEO Bob Iger oder Finanzinvestor Nelson Peltz und der zweite Aktivist Blackwell Capital? Vor allem aber, wem hilft, wem schadet eine solche Streitkultur aufmüpfiger Shareholder-Aktivisten? Das Ergebnis kennt ihr ja wahrscheinlich bereits. Der 81-jährige Finanzinvestor Nelson Peltz, der Disney-Aktien von 3,5 Milliarden US-Dollar hält, und sein Verbündeter schafften es nicht, am Sessel des amtierenden 73-jährigen CEO Bob Iger zu sägen. Nelson Peltz wollte sich selbst und den ehemaligen Disney-Finanzchef Jay Rasulo in den Verwaltungsrat hieven. Sie werfen Iger vor, Disney sei nicht mehr so kreativ und setze neue Technologien zu wenig ein. Als persönlicher Walt Disney-Aktionär bin ich froh, dass wieder Ruhe in der Konzernspitze einkehrt. Bob Iger war ja schon in Pension gewesen und wurde im Herbst 22 bis 2026 zurückgeholt, um seinen erfolglosen Nachfolger Bob Chapek abzulösen. So viel dürfte Iger ja nicht falsch gemacht haben. Die zuvor eingebrochene Disney-Aktie hat in den letzten 12 Monaten zumindest wieder knapp 19% zulegen können. Iger muss den Streamingdienst Disney Plus profitabel machen, hat 8.000 Jobs im Konzern abgebaut, um 7,5 Milliarden US-Dollar einzusparen. Naja, das alleine ist wirklich noch nicht sehr kreativ. Jetzt steht die Disney-Führung jedenfalls noch mehr unter Druck zu liefern. Das ist das Positive an Shareholder-Aktivismus. Ein Blick von außen kann nicht schaden und konstruktive Kritik hilft bekanntlich bei der Schwachstellenanalyse, Effizienzsteigerung, bei der Optimierung der Kapitalstruktur oder auch bei der Finanzpolitik. Shareholder-Aktivismus sorgt oftmals für vernünftige Anpassungen der Corporate Governance und für Verbesserungen im Management. Schädlich ist allerdings, wenn hinter Aktienaktivisten nur ein Geschäftsmodell steckt, einen Konzern systematisch schlecht zu reden und anzugreifen, um anschließend von fallenden Kursen zu profitieren. Shortseller können aber auch nützlich sein, wenn sie etwas, was das Unternehmen angreifbar macht, erst einmal aufdecken. So machte Fraser Perring mit seinen früheren Leerverkäufen bei Wirecard überhaupt erst auf den Megabilanzbetrug des ehemaligen DAX-Konzerns aufmerksam. Perring wettete übrigens weiter schon Anfang 22 auf fallende Kurse einer aus seiner Sicht überbewerteten Tesla-Aktie. Am 16. Dezember 2021 warf Perring dem Linzer Softwareunternehmen S&T Bilanzbetrug vor, das Unternehmen sei eigentlich insolvent. Daraufhin fiel die Aktie um 29%. Inzwischen hat sich die Kontron S&T-Aktie von 15 wieder auf 19 erholt. Das Analysehaus Warburg hat diese Woche seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel bei 27 bekräftigt. Schädlich sind also Shortseller, wenn dahinter das Geschäftsmodell steckt, einen Konzern kaputt zu machen und auf fallende Kurse anschließend zu setzen. Um wieder auf den Multimedia-Konzern Walt Disney zurückzukommen. Bei so einem großen Börsenflaggschiff tun sich natürlich diese Menschen schwerer, Kurse nachhaltig in ihre Richtung zu treiben.
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir.
Konsumgesellschaft USA. Die Amerikaner geben sehr viel Geld für Disney-Parks weiterhin aus und generell sind sie nicht bekannt dafür, dass sie ihr Geld zusammenhalten. Wenn man einmal aus Zeitvertreib die US Debt Clock anschaut, dann wird es einem ganz schwindelig. Die USA sind aktuell mit über 34,6 Billionen US-Dollar verschuldet. Das sind rund 103.000 Dollar pro Einwohner oder 267.000 US-Dollar pro Steuerzahler. Hinzu kommt dann noch die private Verschuldung der US-Haushalte mit insgesamt 17 Billionen US-Dollar oder rund 50.000 US-Dollar pro Kopf. Da fragt man sich schon, wie sie sich den aktuellen Konsumrausch in Amerika da leisten können. Im Februar haben die Amerikaner erneut um 0,8% mehr ausgegeben als einen Monat zuvor, wie das amerikanische Handelsministerium am letzten Freitag bekannt gab. Gerechnet hat man nur mit einem Plus von 0,5%, wo die Einkommen ja auch nur um 0,3% gestiegen sind. Gut, die Amerikaner veranlagen ihr Vermögen geschickter wie die europäischen Sparfüchse. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die ganze ist, dass die Kreditkartenschulden der Amerikaner laut Quartalsbericht der Federal Reserve Bank im Jahr 2023 von rund 850 Milliarden auf 1,13 Billionen US-Dollar gestiegen sind. Gut für das Geschäft der börsennotierten Kreditkartenfirmen, die sich damit aber auch ein großes Ausfallsrisiko einkaufen. Ich persönlich bin in keinem Bezahlsystem investiert, deshalb vor allem, weil ich mir nicht sicher bin, welche Bezahlfunktion sich durchsetzen wird. Ähnlich geht's mir bei den E-Autos. E-Autos ausgebremst. Erstmals seit 4 Jahren ist im ersten Quartal diesen Jahres der Absatz von Tesla E-Autos geschrumpft und dies um 8%. Statt 460.000 sind nur noch 390.000 Fahrzeuge ausgeliefert worden. Die Konkurrenz aus günstige, subventionierte E-Fahrzeuge aus China ist eben sehr stark. Auch VW hat im Vorjahr zwar 770.000 E-Autos verkauft, die Gewinne kamen aber vor allen Dingen von den Verbrennermodellen. Dieses Jahr ist auch der Absatz bei VW mit E-Mobilen eingebrochen. VW fordert deshalb staatliche Förderungen. Und in Deutschland geht es der gesamten Branche so. Laut Kraftfahrt-Bundesamt ist die Zahl der Pkw-Neuzulassungen im März gegenüber dem Vormonat um 6,2% auf 263.800 Fahrzeuge zurückgegangen. Die Zahl von E-Autos zu Neuzulassungen ging sogar um 28,9% zurück. Auch weil es an günstigen Modellen am Markt fehle. Eben aus genau diesem Grund, weil ich bezweifle, dass sich reine E-Mobilität so schnell durchsetzen wird. Und wenn, dann ist es ungewiss, welche Automarke abseits der hochsubventionierten Chinesen BYD sich durchsetzen kann, bin ich derzeit nicht in Autowerten investiert, wie ich euch schon in früheren Wochenshows berichtet habe. Genau diese Unsicherheit nutzt übrigens Toyota geschickt, die auf Hybridfahrzeuge setzen und deren Aktie seit Jahresbeginn knapp 31% gestiegen ist. Aber auch hier bin ich persönlich nicht investiert. Außer über einen ETF auf den breit gestreuten japanischen Topix-Index. Ich geb Gas, ich geb Gas. Aktienrückkäufe zur Kurspflege. Bleibt also auch den Autobauern derzeit nur die Kurspflege mit Aktienrückkäufen. So poliert die Mercedes Group seit März 2023 ihren Börsenkurs auf, indem sie bereits um 2,2 Milliarden Euro eigene Aktien zurückgekauft hat. Insgesamt möchte man bis Juli nächsten Jahres in 4 Milliarden Euro, somit bis zu 10% des Grundkapitals in eigene Aktien investieren. Siemens will sogar um rund 6 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen. Alle 40 DAX-Konzerne zusammen werden 27 Milliarden Euro in eigene Aktien investieren, so die Berechnungen des Handelsblatts. Davon 15 Milliarden alleine im Jahr 2024. Und die Rückkaufprogramme, die gerade Meta, Alphabet und Microsoft laufen haben, belaufen sich sage und schreibe auf 228 Milliarden US-Dollar. Banken sind auch fleißige Aktienrückkäufer. Die französische Großbank BNP Paribas etwa will in den nächsten 3 Jahren 20 Milliarden für Aktienrückkäufe und Dividenden ausgeben. Die UBS will bis April 26 insgesamt um weitere 2 Milliarden US-Dollar Aktien von der Börse nehmen, 1 Milliarde davon noch 2024. Bereits in den letzten 2 Jahren hat sie um rund 5 Milliarden Schweizer Franken eigene Aktien zurückgekauft. Bei weniger Aktien am Markt kann man auch mehr Dividende an die reduzierte Anzahl von Aktionären ausbezahlen. So will die Schweizer Großbank die Dividende bis 2027 fast verdoppeln. Absichern mit Trailing Stop. Eigentlich haben wir derzeit an den Börsen optimale Verhältnisse, aber genau das macht einen als Anleger ja nervös, weil man daran zu zweifeln beginnt, dass der Lauf anhält. Gewinne mitzunehmen kann hier und dort Sinn machen, wenn man langsam sein Investment selbst für überbewertet hält. Aber was mache ich mit meinen Aktien, an denen ich weiterhin langfristig glaube? Ich gehe gerade mein Portfolio durch und setze vorsichtshalber hier und dort Trailing Stops oder genau genommen Trailing Stop Loss. Zur Erinnerung, ein Trailing Stop Loss ist eine Spezialform eines Stop Loss. Bei einem Stop Loss setzt man eine Preismarke, erreicht die Aktie den Preis, wird zum nächstmöglichen Kurs verkauft. Beim Trailing Stop Loss setzt man auch einen solchen Preis fest, ab dem verkauft wird. Allerdings wird diese Barriere automatisch mit den Kursanstiegen der Aktie nach oben gezogen. Beispiel: Ich habe eine Aktie, die aktuell 100 Euro wert ist und wo ich maximal bereit bin, 10% zu verlieren. Also setze ich den Stop-Loss bei 90 Euro. Ich möchte aber diese Preismarke automatisch nachziehen, wenn der Aktienkurs steigt. Dafür muss ich zusätzlich zur Stop-Loss-Marke auch noch in Prozent oder einen absoluten Wert angeben, ab welchem Kursanstieg die Stop-Loss-Marke entsprechend angehoben werden soll. Zum Beispiel bei einem Kursanstieg von 5%. Steigt die Aktie dann also auf 105 Euro, wird der Trailing Stop Loss auf 94,5 Euro angehoben. So locke ich mir schon mal die 4,50 Euro Gewinn ein und bei jedem weiteren Kursanstieg locke ich weitere Gewinne ein und sichere mich gleichzeitig nach unten weiterhin im gleichen Ausmaß ab. Gold glänzt gewaltig. Stops zu setzen, ebenso Trailing Stop Loss, erfordert Übung, Erfahrung und die Berücksichtigung von charttechnisch wichtigen Kursen. Im jüngsten Experteninterview der Geldmeisterin erwähnte Ulrich Kafanik, Vorstand und Kapitalmarktstratege von DJE Capital AG, dass der Goldpreis gerade technisch beflügelt wird. 4 Jahre lang habe der Goldpreis es nicht geschafft, die Barriere von 2070 US-Dollar je Feinunze Gold zu durchbrechen. Das schaffe Potenzial zwischen 2300 und 2500 US-Dollar je Feinunze Gold, so Kafanik. Wenn man so etwas nicht beim Setzen seiner Stops oder Trailing Stops berücksichtigt, stoppt man sich vielleicht selbst zu früh aus. Übrigens ist der Goldpreis diese Woche in US-Dollar schon um 2,3% auf aktuell 2.287 US-Dollar gestiegen. Es hilft also auch oder gerade bei Stops und Trailing-Stops nicht, einfach sich zurückzulehnen. Man muss an der Börse eben immer aktuell am Ball bleiben. Ich hoffe mit der neuen Podcast-Folge der Geldmeisterin am Sonntag. Zu Gast ist niemand geringerer als Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege vom Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch. Ich hoffe, wir hören uns. Eure Julia Kistner. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.